SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wenn Sie vor rund 10 Jahren den Freitag gelesen haben oder in den letzten 5 Jahren das Magazin der Frankfurter Allgemeinen, dann kennen Sie seine Comics. Vita Obscura sind halbseitige Strips nach dem Vorbild der früheren US-amerikanischen Zeitungscomics. Simon Schwarz ist aber auch Autor von Graphic Novels, also Comic-Romanen über zum Beispiel den russischen Ikonenmaler Botkin oder über den Polarforscher Matthew Hansen oder über die Geschichte seiner eigenen Familie. Meist geht es um große und kleine Geschichten in der Geschichte und was den Reiz ausmacht, die Vergangenheit im Comic lebendig werden zu lassen. Darüber sprechen wir heute Abend. Simon Schwarz ist mein Gast. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sie sind zu Hause in Hamburg, gestern aber noch in Mainz gewesen, um Ihr aktuelles Projekt vorzustellen. Darüber sprechen wir nachher natürlich auch ausführlich. Nächste Woche fahren Sie nach Österreich fürs nächste Projekt. Ich hatte ja eigentlich gedacht, so ein Zeichner, der sitzt vorwiegend an seinem Schreibtisch. Oder ist das jetzt gerade eine Ausnahmesituation für Sie?
So hatte ich mir das auch vorgestellt. Das hat sich dann aber in den letzten 15 Jahren anders entwickelt.
Dass Sie viel unterwegs sind.
Ich bin relativ viel unterwegs, natürlich dann auch für Lesungen und Veranstaltungen, solche Dinge. Das kommt dann doch mit daher.
Sie zeichnen ja vor allem historische Themen. Wie groß ist da der zeitliche Anteil, den Recherche und Vorbereitung einnehmen?
Der ist relativ groß. Also bei den Graphic Novels, also den langen Comic-Romanen, die dann auch gerne mal 200-300 Seiten haben, da dauert es teilweise mehrere Jahre, die Vorbereitung, bevor ich überhaupt mit Schreiben und Zeichnen anfange. Auch für das Projekt in Österreich, da kommen wir vielleicht später noch drauf, war auch eine sehr, sehr umfangreiche Recherche zum Beispiel vonnöten. Und das ist nicht durchaus immer nur eine inhaltliche Recherche, sondern es ist auch oft eine Bildrecherche zu historischen Stoffen, weil es auch von vielen Dingen ja weniger Abbildungen gibt, als man denkt.
Das heißt, prozentual ist wie viel dann noch Zeichenarbeit?
Ich würde sagen, Verhältnis ist vielleicht 2/3 Zeichnen, 1/3 Recherche.
Mhm. Sie hören SWR 2 Tandem und wenn Sie dieser Tage mal in Mainz in den Landtag kommen, irgendwann bis zum 3. Mai, dann schauen Sie sich die Ausstellung Orte der Demokratiegeschichte in Rheinland-Pfalz an. Das klingt trockener als es ist. Spannend wird die Ausstellung vor allem durch die Zeichnung von Simon Schwarz, der heute Abend mein Gast ist. Rheinland-Pfalz, die Wiege der deutschen Demokratie. Wussten Sie vor dieser Auftragsarbeit davon?
Mir waren tatsächlich ein paar Dinge bekannt. Die Mainzer Republik war mir nicht ganz unbekannt, aber ein Ort, der auch im Rahmen dieser Ausstellung gewürdigt wird, der mir vorher nicht so bewusst war, ist Bad Bergzabern. Denn 1792-93 hat Bergzabern die Republik ausgerufen, und zwar die erste deutsche Republik. Und das ist, da das sehr schnell von royalen Truppen niedergeprügelt wurde, eigentlich fast bis heute in Vergessenheit geraten.
Und das Hambacher Fest, das kennt man vielleicht auch noch.
Genau, das Hambacher Fest, das kennt man auch noch. Da war es bei diesem Projekt tatsächlich so, wir sprachen vorhin über das Thema Recherche. Das Thema Bildrecherche ist für mich wichtig. Bei Bergzabern, da gibt es keine Darstellung, keine zeitgenössischen Darstellungen. Also das muss ich mir im Prinzip ein bisschen zusammenkollagieren, wie diese Ereignisse vielleicht stattgefunden haben optisch. Und bei Hambach, beim Hambacher Fest ist es so, dass es diese berühmte Illustration von Erhard Josef Berzinger gibt, den ich tatsächlich auch porträtiere in meiner Darstellung. Gefühlt die einzige Darstellung vom Hambacher Fest, wie der Zug sich da den Berg hochzieht. Und das kennen die meisten, aber die meisten kennen eigentlich nur die Kopie von der Kopie von der Kopie. Weil dieses Bild so oft reproduziert wurde, dass dann teilweise auch die Farben der Nationalflagge vertauscht wurden, ja, und dann irgendwelche großen Verschwörungsdiskussionen, ist die Flagge nicht eigentlich ganz anders, die Farben angeordnet und solche Themen entstanden sind. Was aber vor allem passiert ist, ist, dass Fahnen verschwunden sind. Denn es waren damals auch, und in der Originalzeichnung von Berzinger sieht man es auch, es waren viele polnische Flaggen da. Die französische Flagge wurde gezeigt. Das war eine weitaus internationalere Veranstaltung als viele antidemokratische Gruppen, die diese Veranstaltung so als deutschtümlerige Veranstaltung jetzt für sich hijacken, das wahrhaben wollen. Es waren auch sehr viele Polen zum Beispiel anwesend.
Weil da im Grunde die Demokratie erkämpft wurde und das ging jetzt nicht um Nationalismus.
Nein, es ging überhaupt nicht um Nationalismus. Und das ist ein verzerrtes Bild, was auch mit einer Veränderung dieser Zeichnung entstanden ist über die Zeit und natürlich auch, wie gesagt, durch aktuell antidemokratische Gruppen sehr stark befeuert wird.
Wo haben Sie denn dann geforscht, dass Sie dann auch wirklich wussten, das ist das Original, so sieht's aus?
Also die Originalzeichnungen, die gibt es natürlich, die kann man vergleichen. Und es gibt natürlich auch Berichte von der Veranstaltung von Zeitzeugen, die halt auch ein anderes Bild durchaus zeigen.
Was war für Sie der Reiz, diesen Auftrag anzunehmen und ja Demokratiegeschichte zu erzählen?
Ich finde es immer faszinierend, mich in historische Stoffe einzuarbeiten, fast aus dem Eigennutz, weil ich immer etwas lerne. Wie gesagt, Bergzabern, eine Republik war mir zum Beispiel kein Begriff. auch die Tatsache, dass ich hatte mich auch mit anderen Projekten, die mit dem Vormärz zu tun haben, schon beschäftigt, aber auch die Rolle der Frauen, also Mathilde Hitzfeld wird von mir auch in einer Zeichnung dargestellt, die auch wirklich bei den Barrikadenkämpfen dabei war. Da gibt es viele, also auch die frühe Frauenbewegung ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Zeit, Anneke und solche Personen. Und ja, ich lerne einfach wahnsinnig viel.
Wie war die Ausstellungseröffnung gestern?
Das war sehr, sehr gut besucht. Das hat mich sehr gefreut.
Das war ja jetzt nicht das erste Mal, dass Sie sich mit der Geschichte unserer Demokratie beschäftigt haben, überhaupt mit Geschichte. Das ist Ihr großes Thema. Sie haben Ihre eigene Familiengeschichte erzählt. Ihre Eltern sind in den 80ern aus der DDR geflohen. Sie haben Comics für die Fassade der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt gemalt. In dem Gebäude war früher das Untersuchungsgefängnis der Stasi. Sie haben bedeutende Parlamentarier von 1848 bis 1990 porträtiert für das Buch Das Parlament. Wie kamst du zu diesem Projekt?
Tatsächlich sind es gar nicht so die bedeutenden Parlamentarier und Parlamentarier. Es sind eher unbekannte Personen, die ab 1848 bis 1990 in deutschen Parlamenten saßen.
Aber wichtig waren.
Ja, oder die ein Bild zeigen, was Leute dazu treibt, in die Politik zu gehen. Das Klischee ist ja immer, die sind alles Anwälte und wollen Geld verdienen. Ja? Das, wenn man jetzt jemanden wie Otto Wels nimmt, der die letzte freie Rede vor der Machtübernahme der Nazis gehalten hat, der war Tapezierer gelernter. Und das Projekt kam zustande, dass ich vom Deutschen Bundestag, von der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages angesprochen wurde, ob ich so ein Projekt machen würde. Das war ein bisschen inspiriert von dieser Serie Vita Obscura, die jetzt immer noch im FAZ-Magazin erscheint. Und ja, das ist ein sehr schönes Buch entstanden und auch mehrere Ausstellungen im Deutschen Bundestag.
Und diese Ausstellung, die wandert immer noch?
Die wandert immer noch, die wurde tatsächlich sogar letztes Jahr auch im Mainzer Landtag gezeigt.
Was dann wiederum der Anlass war, dass Rheinland-Pfalz Ihnen den Auftrag für Orte der Demokratiegeschichte gegeben hat. Haben Sie bei dieser Arbeit jetzt das Parlament oder wenn es um Demokratiegeschichte in Rheinland-Pfalz geht, auch so ein, ich sag mal, besonderes Verantwortungsgespür? Es geht ja darum, der Demokratie Gesichter zu geben, also zu zeigen, dass es da Menschen gab, die für die Demokratie gekämpft haben.
Ich verspüre keinen pädagogischen Anspruch. Ich möchte eigentlich nichts Belehrendes machen, aber ich betrachte mich durchaus als politischen Künstler. Also auch in die Serie Vita Obscura im FAZ-Magazin, wo ich jeden Monat eine wahre, aber oft schier unglaubliche Biografie erzähle, da wähle ich die Biografien schon manchmal ein bisschen so aus, dass sie zum Zeitgeschehen gerade passen. Es gab vor 2 Jahren eine große Debatte um die Gehälter von Hebammen. Dann habe ich die Geschichte der ersten dokumentierten Hebamme in der Artikel erzählt. Oder ich versuche auch 50-50-Verhältnis von männlichen und weiblichen Personen zu haben, auch afrodeutsche Biografien zu erzählen. Also das ist nicht bewusst politisch im Sinne von, dass ich sage, Achtung übrigens, sondern das macht.
Das steckt in Ihnen drin.
Ja.
Weil wir auch jetzt gerade wieder um die Demokratie ringen müssen und kämpfen müssen?
Ja, ich glaube auch am Beispiel auch mal von Vita Obscura, das ist 2012 gestartet, merke ich auch selbst, dass sich das bei mir auch verändert hat. Also da waren zum Beispiel die ersten Biografien eher so kuriose Sachen, irgendwelche Leute, die London Bridge gekauft haben und in Kalifornien wieder aufgebaut haben. Ja, obwohl sowas auch immer noch mal wieder dabei ist. Aber ich denke, dass das damit zu tun hat. Aber ich bin auch, glaube ich, vermutlich aufgrund der Tatsache in meiner Familiengeschichte, dass wir 84 aus der DDR weg sind und auch ja die Ursprünge meiner Familie durchaus, glaube ich, vielleicht so ein bisschen sozialisiert.
Wir sprechen darüber gleich weiter, vor allen Dingen über Ihr nächstes Projekt. Nächste Woche reisen Sie nach Österreich. Und um was es da geht, dazu dann gleich mehr, nach Jeff Goldblum und The Mildred Snitzer Orchestra, A Baptist Beat. A Baptist Beat von Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra. Diesen Musiktitel hat sich mein heutiger Gast gewünscht, der Illustrator und Comiczeichner Simon Schwarz. Was hat's mit diesem Song auf sich? Welche Bedeutung hat er für Sie?
Tatsächlich habe ich den Song recht viel gehört im letzten Jahr, während ich an einem Projekt für die europäische Kulturhauptstadt gearbeitet habe, was eher ein düsteres Projekt ist und dieses Lied macht gute Laune, das hat geholfen. Meinem 3-jährigen Sohn hat es sehr gut gefallen, der hat das sehr viel hören wollen. Insofern verbinde ich damit nur Positives.
Das war ein Buch, das jetzt präsentiert wird, eine Auftragsarbeit, Sie haben schon gesagt, der Kulturhauptstadt Bad Ischl-Salzkammergut, über eben die Geschichte des Salzbergwerks im österreichischen Altaussee.
Es ist tatsächlich nicht nur ein Buch, es ist vor allem eine große Ausstellung in diesem Salzbergwerk, die jetzt nächste Woche Freitag eröffnet wird. In der Region wird seit 7000 Jahren Salz abgebaut. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und dieses Projekt erzählt die komplette Geschichte des Salzabbaus, was erstmal trocken klingt, aber tatsächlich wahnsinnig spannend ist. Und ab 1943 haben die Nazis in diesem Salzbergwerk in Altaussee Raubkunst eingelagert, 6500 Kunstwerke schätzungsweise. Und in den letzten Kriegstagen hat der dortige Gauleiter 8 Tonnen Sprengstoff in den Berg verbracht, mit dem Ziel, alles in die Luft zu jagen. Und viele kennen diesen Film vielleicht Monuments Man, wo dann eine ähnliche Geschichte erzählt wird und dann kommen George Clooney und Brad Pitt und retten alles. Tatsächlich war es so nicht, sondern es ist so, dass die Bergleute selbst die Bomben in der Nacht- und Nebelaktion aus dem Berg geholt haben.
The Monuments Man, sehr pathetische Heldengeschichte.
Ja, die Monuments Man kam dann tatsächlich 3 Tage später erst.
Das heißt also, das waren dann die einfachen Salzbergwerk-Leute, ja, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass diese bedeutenden, ja, Kunstgegenstände, dass die noch da sind?
Ja, das waren jetzt keine großen Kunstliebhaber, die haben natürlich auch an ihren Arbeitsplatz gedacht. Also wenn diese Sprengung vonstatten gegangen wäre, dann wäre auch das Bergwerk auf Jahrzehnte vermutlich nicht mehr nutzbar gewesen und das ist die Haupteinnahmequelle der gesamten Region.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das war eine Auftragsarbeit. Was war für Sie der Reiz, diesen Auftrag anzunehmen?
Das eine, dass es wie gesagt ursprünglich auch eine reine Ausstellung war in einem Bergwerk, das ist schon mal spannend. Und dann ist es so, dass dieses ganze Projekt wahnsinnig viel Recherche gebraucht hat, denn man muss das so ganz klar sagen, die komplette NS-Zeit ist in der Region nur, ich sag mal, sehr bedingt aufgearbeitet. Und im Falle dieser Kunstrettung gibt es eigentlich nur eine Quelle, das ist Emmerich Pöschmüller, der damalige Salinen-Chef, der aber auch mit Vorsicht zu lesen ist sozusagen, denn beispielsweise Raubkunst ist bei ihm nur Kunst aus dem Ausland. Das heißt, eigentlich musste diese Primärquelle ständig von mir gegengeprüft werden mit anderen Quellen, bis ich dann ein halbwegs vielleicht realistisches Bild dieser Situation der letzten Kriegstage in dem Bergwerk hat rekonstruieren lassen.
Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie jetzt diese doch sehr düstere Geschichte geschrieben haben, da haben Sie die Musik, die wir gerade gehört haben, gehört, während Sie den Gauleiter Eigruber gezeichnet haben.
Ja, das hilft, dass man dann nicht nur schlechtes Gefühl hat die ganze Zeit bei der Arbeit.
Also das kann schon, also wenn man sich da so vertieft, dann kann einen das ja auch sehr bedrücken.
Auf jeden Fall. Also selbst nicht nur diese Geschichte der letzten Kriegstage, auch davor die Situation der Bergleute war katastrophal. Die sind im Prinzip seit dem 12. Jahrhundert Leibeigene der Habsburger gewesen. Der Salzabbau in Österreich war bis 1998 verstaatlicht. Also diese ganze Region ist massiv davon geprägt. Die Leute wurden über viele Jahrhunderte, haben eigentlich fast wie Sklaven gehalten von den Habsburgern.
Sie erzählen die Geschichte im Buch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es in der Ausstellung ist, die habe ich nicht gesehen, aber im Buch in einem sehr sachlichen Ton.
Ja, das ist tatsächlich ein bewusster Ansatz von mir, den ich bei vielen Projekten verfolge, auch bei von eingangs erwähnten schon Vita Obscura im FAZ-Magazin. Ich versuche die Texte relativ klar und sachlich und auf den Punkt zu halten, aber durch die Zeichnung, durch die Grafik lässt sich eine zweite emotionale Erzählebene schaffen, mit der nicht nur weitere Informationen, faktische Informationen transportiert werden können, sondern auch eine Stimmung und Emotionen.
Warum ist Ihnen das wichtig, dass das so einen, ja, einen sachlichen Ton hat?
Also speziell bei dieser Bergwerksgeschichte, da dieses Thema ja auch, ich glaube, bis jetzt die Kulturhauptstadt und auch die Salinen AG, die da auch dran beteiligt ist und die Salzwelten, die die Ausstellung machen, bis alle Beteiligten gesagt haben, wir wollen das jetzt quasi mal richtig komplett aufarbeiten, ist das in der Form noch nicht passiert. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig zu sagen, dass jeder Satz, was da steht, das stimmt, das wackelt nicht.
Ja. Sie haben das gerade schon gesagt, also diese Vita Obscura Strips, da arbeiten Sie ähnlich, also Biografien von spannenden Persönlichkeiten erzählen Sie da im Kurzformat, das ist allerdings nur eine halbe Seite, die Sie haben, also eine halbe Doppelseite. Es sind ja auch immer so kleine Kunstwerke, die sind sehr unterschiedlich gezeichnet und illustriert, in immer anderen Formen der Gestaltung, also passend zur Biografie. Das Wie erzählt also mindestens so viel wie das Was.
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, die Quintessenz des Comics. Also ein Comic, wo das Bild das Gleiche tut, was der Text macht, das ist wahnsinnig uninteressant. Man sollte sich immer darauf verlassen, was kann das jeweilige besser, was kann der Text besser transportieren, was kann das Bild besser transportieren.
Haben Sie mal ein Beispiel, wie Sie dann an so eine
Biografie rangehen? Ich kann ein perfektes Negativbeispiel bringen. Ich hatte vor Jahren mal, leider besitze ich das nicht mehr, ein Spider-Man-Heft in der Hand, so aus den 60er Jahren, würde ich sagen. Und da klettert Spider-Man ein Gebäude hoch und das sehe ich quasi schon. Dann war noch ein Text darüber, der sagt, Spider-Man klettert das Gebäude hoch. Unten steht jemand, sagt, seht da, er klettert das Gebäude hoch. Und das Einzige, was quasi noch gefehlt hat, war, dass er eine Gedankenblase hat, ich kletter jetzt das Gebäude hoch. Das wäre jetzt sozusagen, das ist alles falsch gemacht.
Also wenn die Information dann doppelt und dreifach über.
Genau, und man kann natürlich durch ein Bild, was ich schon eingangs sagte, eine emotionale Erzählebene schaffen, eine Stimmung schaffen. Ja, ich muss, wenn ich ein großes Bild habe mit einem Raum, wo eine Person, ich sag mal, sehr am Rand im Bild fast versteckt ist, dann muss ich gar nicht groß sagen, dass die Person traurig ist. Ich kann durch die Bildkomposition, durch ihre Positionierung im Raum die Emotion direkt erzählen und transportieren.
Mhm. Ja, versuchen wir nochmal, das ein bisschen bildlicher zu machen, weil das ist wirklich total schön, wie Sie das machen. Wie gehen Sie da an eine Biografie, wie zum Beispiel von Lotti Huber, ran?
Ja, Lotti Huber ist jetzt nochmal ein ganz spezieller Fall, auf die werde ich immer wieder angesprochen, auf diese Vita Obscura-Folge.
Ist ja auch schön.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe lebendige Erinnerungen als Kind an Lotti Huber im Fernsehen. Aber es ist im Prinzip so, es gibt verschiedene Herangehensweisen, die kommen aber auch tatsächlich immer relativ natürlich zu mir. Das kann sein, wenn ein historischer Stoff ist, dass ich es versuche, in eine Ästhetik anzulegen, die an diese Zeit passt. Ja, ich spiele auch immer gerne mit Vorformen des Comic. Wenn ich jetzt was im Biedermeier mache, dann orientiere ich mich durchaus gerne mal an so klassischen Bilderbögen aus der Zeit. Und manchmal ist es einfach das Gefühl, zum Beispiel bei Lotti Huber, ich möchte einfach dieses Gesicht, dieses Strahlen, diese Freude quasi ganz präsent haben. Und dann sieht man aber später, da sind noch ganz viele andere Bilder, die diese verschiedenen Lebensstationen ihres Lebens zeigen, die ja auch, das ja auch teilweise sehr, sehr tragisch war. Hm.
Tut es manchmal weh, dass diese Vita Obscura Strips nur auf, ja, dann eine Seite beschränkt sind?
Prinzipiell wäre jede Folge eine eigene 250-seitige Graphic Novel wert, aber meine Lebenszeit ist auch nur endlich. Aber ich habe durchaus auch einige Biografien, die ich immer noch zurückhalte, weil ich dann merke, ach, das wird vielleicht mal ein längeres Buch.
SWR 2 Tandem, der Illustrator und Comiczeichner Simon Schwarz ist mein Gast. Die Vita Obscura im FAZ-Magazin stammen aus seiner Feder. Im Mainzer Landtag sind derzeit seine Arbeiten zur Demokratiegeschichte des Landes zu sehen. Und in den Buchhandlungen finden Sie 3 Graphic Novels von ihm. Ihr Debüt war eine sehr persönliche Geschichte. Drüben, erzählt von ihren Eltern und ihrer Ausreise aus der DDR Mitte der 80er. Da waren sie 1,5 Jahre alt, eigentlich zu jung, um sich zu erinnern, aber sie erinnern sich.
Ich erinnere mich an den Tag des Ankommens in West-Berlin. Das ist tatsächlich aber mit ganz großem Abstand die einzige frühkindliche Erinnerung. Ich erkläre mir das nur so, dass das emotional so aufgeladen war für alle, dass sich das irgendwie übertragen hat auf mich als Kind. Es gibt auch keine Fotos von dem Tag und ich habe da durchaus sehr konkrete Bilder im Kopf.
Was haben Ihnen Ihre Eltern erzählt, warum Sie ausreisen wollten?
Letzten Endes haben meine Eltern recht unterschiedlichen Hintergrund gehabt. Also die Familie meiner Mutter, würde ich sagen, war jetzt nicht pro DDR, aber hat sich jetzt auch nicht mit dem Staat groß angelegt. Erstmal. Und meine Mutter hat aber durchaus mit so einem Teenager-Bewusstsein, Stones und reisen wollen und Dinge erleben wollen, da schon sehr recht früh einen kritischen Blick entwickelt. Und mein Vater, ein ganz anderer Hintergrund, seine Eltern sind Überlebende, waren dann begeistert von diesem neuen Staat, antifaschistischer Staat und überzeugte Kommunisten. Und so ist mein Vater auch groß geworden. Und beim Studium in Erfurt haben sich die beiden kennengelernt. Und ja, mein Vater hat dann immer mehr gemerkt, dass das, was ihm sozusagen gesagt wird, nicht mit der Realität zusammenging.
Mitte der 80er, also es war ja noch vor dem Mauerfall, aber da gab es eine richtige Ausreisewelle, man könnte auch sagen Brain Drain. Honecker hatte irgendwie gehofft, dass er so die Unzufriedenen los wird und hat also sehr viele Ausreiseanträge genehmigen lassen. Wie schwierig war es denn dennoch für Ihre Eltern, das dann zu tun? Also was haben Sie zum Beispiel zurückgelassen?
Sehr schwer, also es hat insgesamt vom ersten Antrag bis zum Tag der Ausreise 4 Jahre gedauert. Das ging umgehend mit dem Verlust des Arbeitsplatzes einher. Mein Vater hat an der Uni in Erfurt unterrichtet. Der hat dann im Prinzip 4 Jahre lang keine Arbeit gehabt. Meine Mutter hat als Restauratorin für die Kirche gearbeitet. Sie hat uns dann quasi ernährt. Mittendrin bin ich dann noch geboren. Die Stasi hat die Wohnung auseinandergenommen, wenn man nicht zu Hause war. Meine Mutter wurde auf der Straße von der Stasi belästigt. Also das ist schon massiv, was meine Eltern da erlebt haben. Mhm. Und es kam vor allem zum Bruch mit den Eltern meines Vaters, die kein Verständnis für diese Entscheidung aufbringen konnten. Und die ich deshalb auch erst 1990 nach dem Fall der Mauer kennengelernt habe.
Wie war das, diese Großeltern dann nach so einer langen Zeit ja eigentlich erst kennenzulernen?
Also ich habe sie dann erst kennengelernt. Ja. Seltsam, also das ist bis heute oder bis mein Großvater ist vor einigen Jahren gestorben, aber ein höflich distanziertes Verhältnis. Es gibt einfach über Dinge, darüber spricht man dann einfach nicht mehr. Und als ich das Buch 2009, also jetzt auch schon eine ganze Weile her, damals geschrieben und veröffentlicht habe, war das letzten Endes das erste Mal nach ungefähr 30 Jahren, dass jemand dieses Thema wieder aufs Tableau gebracht hat.
Aber Sie waren schon auch drüben bei den anderen Großeltern. Also
genau, ich bin tatsächlich, wir sind 84 nach West-Berlin ausgereist und ich bin dann immer mehrfach im Jahr sogar über die deutsch-deutsche Grenze, um die Eltern meiner Mutter zu besuchen, meine anderen Großeltern, und habe dort ja auch Urlaub verbracht. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, die mit einem gewissen Risiko verbunden war. Ob ich dann hätte zurückkommen dürfen. Meine Eltern durften mich nicht über die Grenze begleiten, die wären dann sofort verhaftet worden. Das heißt, ich bin dann oft mit einer Arbeitskollegin meiner Mutter über die Grenze oder mit jemandem vom Roten Kreuz. Ja, als Kindergartenkind. Mhm.
Sie waren mit drüben für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Haben Sie das Buch überhaupt für Jugendliche geschrieben?
Nein, ich mache alle meine Bücher eigentlich für mich. Ich habe das Glück, dass es irgendwie eine Schnittmenge mit Leuten da draußen gibt, die das gerne lesen, was ich mache. Nein, das habe ich nicht. Aber es freut mich, dass dieses Buch auch nach wie vor sehr, sehr beliebt und sehr erfolgreich ist. Und es scheinbar auch viele Leute die Geschichte, ja, berührt.
Also wenn Sie sagen, Sie machen das für sich, also denken nie an die Zielgruppe?
Nein, ich weiß nicht, was die Zielgruppe will. Habe ich keine Ahnung. Also die Sache ist ja auch die, wissen Sie, so eine Graphic Novel, das ist ja nicht so in 14 Tagen runtergezeichnet. Also an Econ, ein Buch, was eingangs gewählt wurde, habe ich 6 Jahre gearbeitet. Das heißt, ich muss mir auch sehr sicher sein in dem, was ich da erzählen möchte. Ich muss da auch wirklich Lust drauf haben. Also was zu machen, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, nur das im Glauben, dass sich das da verkauft, das funktioniert nicht und das ist ja auch immer eine Lotterie mit Büchern. Also mein Verleger hat das auch mal gesagt, er weiß nie, welches Buch ein Hit wird. Man glaubt das manchmal, das wird so, das wird es dann nicht, das wird es ein völlig anderes.
Drüben ist dann aber doch zum 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls rausgekommen. Das war Zufall.
Das war tatsächlich Zufall, das war damals meine Diplomarbeit hier in Hamburg und ja, die fand 2009 statt.
Welche Rolle haben Comics in Ihrer Kindheit und Jugend gespielt? Welche haben Sie gerne gelesen?
Ich bin so relativ klassisch sozialisiert worden mit franco-belgischen Comics, Asterix und Obelix, Lucky Luke und so. Und dann noch tatsächlich mit einem eher ungewöhnlichen, vielleicht für manche, mit dem Mosaikmagazin, das Comicmagazin aus der DDR, das Hannes Hegen 1955 gegründet hat, was sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es komplett unpolitisch war. Deswegen war es so wahnsinnig beliebt in den jetzt neuen Bundesländern. Und von einer sehr hohen grafischen und erzählerischen Qualität war und auch historische Stoffe tatsächlich. Ich habe nach dem Abitur eine Zeit lang in der Redaktion auch gearbeitet, bevor ich nach Hamburg zum Illustrationsstudium gegangen bin. Und da bin ich dann mit völlig anderen Positionen konfrontiert worden. Ich habe bei Anke Feuchtenberger primär studiert. Also eine sehr avantgardistische, sehr künstlerischen Ansatz. Und irgendwie hat sich daraus so eine Mischung gebildet, die dann vielleicht ich bin.
Ich habe gelesen, Sie waren schon als Schüler beim Mosaik Verlag.
Wo haben Sie denn das gelesen? Ja, aber es stimmt.
Das stimmt. Weil Sie gerade sagten, Sie hätten nach dem Abitur
dort gearbeitet. Ja, nach dem Abitur habe ich 2 Jahre dort gearbeitet, aber ich habe ein Schülerpraktikum tatsächlich auch dort gemacht, ja.
Was haben Sie da gemacht? Also war das etwas, wo Sie auch unbedingt hin wollten?
Ja, ich wollte da hin und dann wollte ich ganz schnell wieder weg. Ich durfte so Kästchen, die Ränder von den Kästchen zeichnen und sowas. Ich habe dann am Schluss habe ich auch einige Figuren gezeichnet und ein bisschen an der Geschichte sogar mitschreiben dürfen. Aber ich habe dann recht schnell gemerkt, dass ich meine eigenen Geschichten erzählen möchte.
Als Schüler zu sagen, ich möchte jetzt unbedingt da zu den Home of the Abrafaxe, nenne ich es mal, also zu dieser Comiczeitschrift Mosaik. War Ihnen da schon klar, dass Sie wollen Comiczeichner werden?
Das war ziemlich früh klar, ja. Das war eigentlich ja sehr, sehr früh klar. Und es wurde von meinen Eltern auch immer unterstützt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daher kommt, mein Vater hätte gerne Kunst studiert in der DDR. Man hat ihn reingeschwatzt in ein Mathematik-Kunst-Lehramtsstudium. Und in der Begründung, er könne ja danach noch was anderes studieren, was bekanntermaßen in der DDR nur sehr, sehr schwer möglich war. Vielleicht haben Sie es auch deshalb sehr unterstützt.
Wie sehr, also wir haben vorhin ja schon über Ihre Familiengeschichte und dass es halt eben auch Ihre Sicht auf Demokratie geprägt hat, gesprochen. Wie sehr hat es ja auch weiter Ihre Arbeit geprägt, dass Sie halt eben auch Geschichten von ja scheinbar schrägen, ungesehenen, aber doch besonderen Menschen erzählen?
Das weiß ich nicht, aber ich denke, dass gerade die Biografien, die Lebensläufe sind, die uns nochmal einen zusätzlichen neuen Blickwinkel auf auch historische Ereignisse geben. Ich habe das Buch Packeis gemacht vor vielen Jahren, wo es um Matthew Hansen geht, der als erster Mensch den Nordpol erreicht hat. Aber kaum jemand kennt Matthew Hansen, weil Matthew Hansen war schwarz. Und dieses Großereignis, Nordpolentdeckung sozusagen, mit ihm als Person zu erzählen, gibt einen anderen Blick auf dieses Ereignis und auch diese Epoche. Auch Econ erzählt vordergründig von der russischen Revolution, aber es erzählt eigentlich auch eine ganz persönliche Geschichte von diesem Ikonenmaler Gleb Botkin. Also das ist, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber ein gutes Geschichtsbild setzt sich aus vielen subjektiven Erzählungen zusammen.
Wir hören noch einen Musikwunsch von Ihnen und sprechen dann gleich weiter nach Get on the Boat von Prince. Get on the boat now. Get on the Boat von Prince, gewünscht von Simon Schwarz, der heute Abend zu Gast ist in SWR 2 Tandem. Warum dieser Song?
Also erstmal kann man mit Prince, glaube ich, grundsätzlich nichts falsch machen. Und dann beinhaltet das Lied noch ein sehr schönes Saxophon-Solo von Maceo Parker, dem Hohepriester des Funk, jahrelang bei James Brown gewesen. Und ich selbst spiele seit, ich glaube, 25 Jahren Saxophon. Genau.
Oh, wie sind Sie dazu gekommen, zu diesem Instrument?
Das kann ich gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich Trompete lernen, aber da war ich zu jung für und dann hat man mich vom Saxophon überzeugt und das war dann auch gut.
Mhm. Und spielen Sie auch dann Funk oder weit entfernt von Maceo Parker?
Also so wie Maceo Parker kann ich auf gar keinen Fall spielen.
Schade auch.
Wie sagt man so schön, ich dilettiere vor mich hin.
Das wäre ja noch eine zweite Karriere dann. Comiczeichner, Illustrator, Graphic Novel Autor. Wie bezeichnen Sie sich selbst eigentlich am ehesten?
Ich bezeichne mich tatsächlich als Comic-Künstler. Der Begriff Comic, dem wohnt ja per se das Komische inne, das ist immer ein bisschen unglücklich. Aber ich bin mit dem Begriff Comic groß geworden. Ich habe jetzt auch kein Problem mit diesem Begriff Graphic Novel. Da gab es ja auch viele Diskussionen im Feuilleton in den letzten Jahren. Aber ich sage Comic.
Völlig uneitel.
Ja.
Wenn man sich Ihre Arbeit so ansieht, könnte man Sie ja auch einen zeichnenden Historiker nennen.
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, Historiker ist da nochmal ein anderer Beruf. Also ich male und schreibe so ein bisschen.
Und gerne Geschichten über Geschichte.
Ja, ich glaube, das ist einfach mein Thema, das sich immer wieder durchzieht. Wie gesagt, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, ich lerne einfach wahnsinnig viel und ich, ja, offensichtlich lerne ich gerne, auch gerne unbekannte Dinge.
Nächste Woche lernen Sie Österreich genauer kennen. Sie reisen nach Althaussee, um dort die Ausstellung zu eröffnen, die Comic-Ausstellung zu Verborgen im Fels, im Salzbergwerk.
Genau, es gibt dieses Salzbergwerk, das ist im 14. Jahrhundert aufgeschlagen worden. Und da findet die Ausstellung statt.
Auf also großen wirklich Tafeln. Im Stollen?
Nicht ganz direkt im Stollen. Es gibt wie so ein vorgebautes Haus aus dem 19. Jahrhundert. Da waren Verwaltungsräume drin, wo es dann aber in dem Gebäude direkt in den Berg geht. Und das sind großformatige Tafeln, ja, in mehreren Räumen.
Da wird die Geschichte des Salzbergwerks ja schon sehr lange erzählt. Also es gibt da schon, ich weiß nicht, jahrzehntelang Führungen oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es nicht. Wissen Sie es?
Das weiß ich auch nicht genau, wie lange, aber dieses Bergwerk ist im 19. Jahrhundert dann für den Tourismus geöffnet worden.
Was erhofft man sich denn jetzt von dieser neuen?
Einer der ersten war Humboldt tatsächlich, der sich als Tourist hat durchführen lassen.
Okay. Was erhofft man sich von dieser neuen Herangehensweise, jetzt die Geschichte mit Comics zu erzählen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist oft ein bisschen der Glaube, das sei niederschwelliger sozusagen, um Leute sozusagen dazu zu kriegen, sich mit diesen Themen zu befassen. Das kann ich selbst nicht so beurteilen. Was es aber halt nicht tut, ist, die Dinge zu vereinfachen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Und ich glaube, das wird auch in der Ausstellung oder in der Buchversion dieser Ausstellung sehr deutlich. Und war auch allen Beteiligten wichtig, nicht nur mir als Künstler, sondern auch der Kulturhauptstadt und auch den Salzwelten und der österreichischen Salinen AG.
Was erhoffen Sie sich dann?
Ich glaube, dass diese Geschichte erzählt wird, dieses Bergwerks, einmal diese wirklich diese Besonderheit einer Region, wo seit 7000 Jahren Salz abgebaut wird, das wirklich unglaublich ist, wie diese Region von dem Salz geprägt wurde, diese Leibeigenschaft der Bewohner der Region über Jahrhunderte und dann die Rettung dieser Kunstwerke dann Ende des Zweiten Weltkrieges. Einfach eine Geschichte, die einfach nicht sehr bekannt ist.
Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, dass Ihnen Zielgruppen egal sind, aber kann man mit so einer Ausstellung dann vielleicht auch jüngeren Leuten, jüngeren Menschen die Geschichte näher bringen, weil Geschichte ja immer irgendwie sowas hat, ach nee, das ist das Fach in der Schule, was man nicht so gerne besucht.
Ich habe immer das Gefühl, dass vielen Leuten das so geht mit dem Thema Geschichte. Bestimmt auch jüngere Leute. Meine Erfahrung ist, dass meine Leserinnen und Leser aus allen Altersgruppen kommen. Also der Wandverlag, wo die meisten meiner Bücher erscheinen, mein Verleger hat mal gesagt, seine älteste Kundin war 99 Jahre alt. Also das ist, glaube ich...
Die auch ihre Bücher gelesen hat, nicht nur die vom Avant Verlag.
Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob es auch meine war. Aber das ist, glaube ich, altersunabhängig. Und das Erzählen in Bildern mit Text und Bild ist so eine alte Kulturform, die es schon vor dem Comic gab, die aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einen Verruf gekommen ist. Das hat verschiedenste Gründe. In Deutschland ist es so, dass die Comics in der modernen Form im Wesentlichen erst nach dem Zweiten Weltkrieg ins Land gekommen sind. Da wurden sie als etwas Amerikanisches betrachtet im Ursprung, was sie nicht sind im Ursprung. Das ist eher was Europäisches. In Japan gibt es nochmal ganz eigene Wurzeln in Asien. Und da kam ein gewisser Anti-Amerikanismus gleich mit. Gleichzeitig kam aus den USA aufgrund puritanistischer Entwicklungen eine absolute Anti-Comic-Bewegung. Also der Comic ist quasi in einem extrem ungünstigen Zeitpunkt nach Deutschland gekommen. Und wir entwickeln uns in den letzten 10, 15 Jahren da, glaube ich, wieder zurück zu erkennen, dass es eine wichtige Kunstform ist, wo es auch wichtige Wurzeln und Traditionen weit über Wilhelm Busch in Deutschland gibt.
Welche Geschichte ist Ihre nächste?
Da spreche ich immer nicht so gern drüber, bevor es nicht da ist. Ich kann nur sagen, dass es eine Biografie wird, auch eine längere Biografie einer recht bekannten Person, über die man dann doch sehr wenig weiß.
Sind Sie da schon in der Recherche?
Die ist schon abgeschlossen. Ich arbeite da noch mit jemandem zusammen.
Mhm. Ja. Und diese Recherche hat wie lange gedauert?
Also ich glaube, er hat ein Jahr dran gesessen und ich habe dann jetzt nochmal mit der Entwicklung des Skripts auch nochmal ungefähr so lange gebraucht. Ja. Mhm.
Da steckt viel Arbeit hinter. Ist das nicht manchmal auch ein bisschen ärgerlich, dass es auch nicht gesehen wird von einigen Menschen, dass da so viel Arbeit drin steckt?
Nö, das ist, nein. Also es gibt ja das Mark Twain Zitat, ich paraphrasiere ihn jetzt, aber es macht keinen Sinn, 2 Jahre an einem Buch zu schreiben, wenn man an jeder Ecke eins kaufen kann. Und da ist durchaus was Wahres dran, aber ich denke mir, mir ist wichtig, dass die Leute, wenn sie es lesen, eine gute Zeit haben und ob es dann jetzt eine Stunde dauert oder 2 oder 3, das ist doch okay. Sie müssen ja nicht so lange dran lesen, wie ich dran gearbeitet habe.
Wir sind gespannt, was da kommt, auch wenn Sie nicht so viel verraten wollen. Aber viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Simon Schwarz war mein Gast in SWR 2 Tandem. Redaktion hatte Martina Kögel und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.